den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Delila Werdermann für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Wahrscheinlich ist es uns allen schon einmal passiert, dass wir nach dem Friseurbesuch bereuten, uns für eine neue Frisur entschieden zu haben. Aber die wenigsten von uns haben im Anschluss den Friseur wegen Körperverletzung verklagt. Diese spezielle Option spielt, im Kontext eines Wechsels von langem Haar zu einem Bubikopf, der Landgerichtsrat Dr. Bergmann aus Cottbus im Hamburgischen Korrespondenten vom 6. Dezember 1925 durch. Sein Fallbeispiel betrachtet diese juristische Fragestellung, man ist versucht zu sagen, natürlich aus der Perspektive eines Mannes, dessen Tochter, die neuerdings einen Bubikopf trägt, minderjährig ist und ihr Taschengeld sowieso nur ausgeben darf für Zwecke, die der Vater gebilligt hat. Zu welchen Schlüssen der Jurist kam und ob die Friseure 1925 einen Grund hatten, nervös zu werden, teilt uns Frank Riede mit.
Der Bubikopf, eine juristische Skizze von Landgerichtsrat Dr. Bergmann, Cottbus. Ilse hatte prachtvolles, dunkles Haar. In dichten, weichen Wellen floss es ihr bis zu den Hüften herab und hüllte sie wie in einen seidenen Mantel ein. Gewöhnlich trug sie es in der Mitte gescheitelt und, die Öhrchen versteckend, tief im Nacken in einem üppigen Knoten gebändigt. Das passte glänzend zu ihrem rassigen, hübschen Gesichtchen, aus dem zwei rehbraune Augen mit langen Wimpern lustig und strahlend in die Welt lugten. Sie zählte 19 Lenze. Glückliche Jugend. Doch hatte auch sie schon früh den Ernst des Lebens kennengelernt. Vor einem Jahre war ihre Mutter gestorben. Seitdem lebte sie allein mit ihrem Vater zusammen, dessen einziges Kind sie war, und führte ihm die Wirtschaft. Sie war sein Stolz und seine Freude. Fast nie hatte eine trübe Wolke das schöne Verhältnis zwischen Vater und Tochter verdunkelt. Er war aber auch ein reizender alter Herr. Fast schwärmerisch verehrte er seine Tochter und suchte ihr jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Nur war er ein bisschen reichlich konservativ. Für Neuerungen hatte er keinen Sinn. Die neuen Damenmoden waren ihm zu keck und aufdringlich. Insbesondere war es die neue Mode mit dem Bubikopf, für die er sich gar nicht begeistern konnte. Das hatte er seiner Tochter bei jeder Gelegenheit zu verstehen gegeben. Ilse war darüber ganz traurig. Sie hätte gar zu gern einen Bubikopf gehabt. Zwar hatte sie auch ihre Bedenken, würde er ihr stehen, würde die Mode von Dauer sein, ist es auch wirklich vornehm? Zudem hätte sie ihre prachtvollen Zöpfe opfern müssen, den schönsten Schmuck des Weibes. Aber andererseits lockte das Neue. Es musste doch herrlich sein, so gar keine Haarnadeln mehr an dem Kopfe zu haben. Es war so riesig bequem und außerdem so fesch. In ihrem Kränzchen war sie die Einzige, die sich noch nicht entschlossen hatte. Papa würde sich schließlich wohl auch in das einmal Geschehene fügen. Man konnte doch spaßeshalber einmal den Friseur aufsuchen. Gesagt, getan. Zufällig ließ sich in der Nebenkabine ihre Freundin, die schon längst einen Bubikopf trug, das Haar von neuem stutzen. Der Friseur redete Ilse zu, und nun war es entschieden. Wie im Traume bat Ilse, ihr einen Bubikopf zu schneiden, und in wenigen Minuten fielen ihre üppigen Flechten der Schere des Haarkünstlers zum Opfer. Daheim saß sie bei Tisch wie immer beim Vater gegenüber. Er war sehr bestürzt und konnte es zuerst gar nicht fassen. Wie konnte sie nur ihr prachtvolles Haar so einer Mode hinopfern? Das hatte er nicht erwartet. Schluchzend lag sie in seinen Armen und erzählte ihm, wie sie es eigentlich gar nicht gewollt habe und wie es dann doch durch das Hinzukommen der Freundin und das Zureden des Friseurs so weit gekommen sei. Aufmerksam hatte der Vater zugehört, sein Schmerz war groß, aber konnte er der Tochter zürnen, ihr, die er allein noch besaß auf der weiten Welt? Doch das Verhalten des Friseurs war unverantwortlich. Wie konnte er seine Tochter so überreden und außerdem so gegenüber einer Minderjährigen ohne die Einwilligung des Vaters handeln? Der Vater wollte den Haarkünstler auf Schadenersatz verklagen. Die Frage ist nur, ob er damit Erfolg haben würde. Eine Schadenersatzpflicht kann Kraft Vertrages oder Kraft unerlaubter Handlung eintreten. Im vorliegenden Fall hatte der Friseur zwar aufgrund des mit der Tochter geschlossenen Vertrages gehandelt, dieser Vertrag war aber unwirksam. Denn eine Minderjährige kann nur solche Verträge schließen, durch die sie lediglich einen Vorteil erlangt. Ein solcher Vertrag lag aber hier nicht vor, denn der Friseur hatte für seine Tätigkeit 10 Mark verlangt und auch erhalten. Nach § 110 BGB sind allerdings auch Verträge Minderjähriger voll wirksam, wenn sie mit Mitteln erfüllt werden, die ihnen von dem gesetzlichen Vertreter zur freien Verfügung überlassen waren. Ilse hatte nun den Vertrag von ihrem Taschengeld bezahlt, danach war also der Vertrag wohl doch gültig? Nach meiner Ansicht nicht, denn Ilse durfte das Taschengeld natürlich nur für solche Zwecke ausgeben, die der Vater ohne weiteres gebilligt hätte, also insbesondere für kleine Anschaffungen und Vergnügungen. Zum Schneiden eines Bubikopfes hätte sie es aber nie erhalten, das wusste sie auch ganz genau. Der Vertrag mit dem Friseur war also mangels der erforderlichen Genehmigung des Vaters unwirksam. Eine Schadenersatzpflicht auf vertraglicher Grundlage war daher nicht gegeben. Zudem hatte der Haarkünstler ja auch gar nicht vertragswidrig, sondern ganz im Sinne des Vertrages gehandelt. Liegt nun eine unerlaubte Handlung vor? Mit der Beantwortung dieser Frage steht und fällt die Ersatzpflicht des Friseurs. Nach meiner Ansicht könnte nur Körperverletzung nach § 223 des Strafgesetzbuches in Betracht kommen. Folgt man der Auffassung des Reichsgerichts, so kann von einer solchen keine Rede sein, da mit dem Zopfabschneiden kein körperlicher Schmerz verbunden war. Diese Meinung ist aber entschieden zu eng. Ich bin eher geneigt, mich dem Standpunkt von Obermeier und Frank anzuschließen, die in jeder erheblichen Verletzung der körperlichen Unversehrtheit eine Körperverletzung erblicken. Danach käme es darauf an, ob das Haaropfer groß oder klein war, ob viel oder wenig Haare abgeschnitten worden sind. Eine im Einzelfalle oft schwer zu entscheidende Frage. Bei der üppigen Haarfülle, die Ilse besessen hatte, könnte man aber wohl von einer erheblichen Verletzung der körperlichen Unversehrtheit sprechen. Es fragt sich aber weiter, ob nicht die Einwilligung Ilses in das Abschneiden der Zöpfe die Rechtswidrigkeit der Handlung des Friseurs ausschloss. Das Reichsgericht erklärt eine solche Einwilligung für unerheblich. Verschiedene Rechtslehrer halten jedoch eine Körperverletzung, die mit Einwilligung des Verletzten erfolgt, nicht für rechtswidrig. Die letztere Meinung scheint mir der Billigkeit zu entsprechen. Es verletzt nach meiner Ansicht das Rechtsgefühl, wenn jemand von einem anderen für eine Handlung Schadenersatz fordern könnte, die er selbst von ihm verlangt hat. Anders liegt der Fall jedoch, wenn der Einwilligende wie hier noch minderjährig war und sich daher nicht selbstständig durch Verträge verpflichten konnte. Dann bleibt die Handlungsweise des Dritten rechtswidrig, solange der gesetzliche Vertreter des Minderjährigen nicht zugestimmt hat. Der Friseur hatte also, falls man mit mir das Abschneiden der ganz besonders üppigen Haarfülle Ilses als Körperverletzung ansehen soll, objektiv eine unerlaubte Handlung begangen. Um schadenersatzpflichtig zu sein, muss er aber auch subjektiv unerlaubt gehandelt haben, das heißt, es muss ihm Vorsatz oder Fahrlässigkeit nachgewiesen werden. Das Haar hatte er freilich vorsätzlich abgeschnitten. Die Rechtswidrigkeit seines Tuns war ihm aber offenbar nicht bewusst. Daher kommt nur eine fahrlässige Handlungsweise in Frage. Ob er nun tatsächlich fahrlässig gehandelt hat, wird davon abhängen, ob er Ilse für minderjährig halten und die Einwilligung des Vaters ohne weiteres voraussetzen durfte. Bei der jugendlichen Erscheinung Ilses musste er mit der Möglichkeit ihrer Minderjährigkeit rechnen. Ebenso musste er die mögliche Gegnerschaft ihres Vaters zu ihrem Schritte ins Auge fassen. Da er beides außer Acht gelassen hat, so hat er fahrlässig gehandelt, zumal er durch sein Zureden zu dem endgültigen Entschluss der Zögernden noch wesentlich beigetragen hatte. Endlich ist aber zu erwähnen, ob denn überhaupt ein Schaden entstanden ist und welcher. Als direkter Schaden wären die 10 Mark für das Schneiden des Bubikopfes und der Wert des abgeschnittenen Haares zu nennen. Der Hauptschaden würde aber in dem Verlust der herrlichen Haarfülle bestehen. Vielleicht könnte dafür nach § 817 BGB ein Schmerzensgeld verlangt werden, dessen Höhe dem richterlichen Ermessen unterliegt. Werden nicht aber alle Nachteile dadurch aufgehoben, dass der Bubikopf der kleinen Ilse wirklich ganz entzückend steht und viele sie jetzt reizender finden als vorher? Kann man da überhaupt noch von einem Schaden sprechen? Man sieht, die Schadenersatzklage gegen den Friseur steht bei der Zweifelhaftigkeit fast aller in Betracht kommenden Fragen auf recht schwachen Füßen. Jedem Friseur, der einem jungen Mädchen einen Bubikopf schneiden will, möchte ich jedoch der Vorsicht halber raten, sich vorher nach ihrem Alter und der Einwilligung des Vaters zu erkundigen. Er könnte doch sonst einmal unliebsame Erfahrungen machen. Ist das junge Mädchen volljährig, so besteht für den Friseur infolge ihrer Einwilligung keine Gefahr. Ebenso kann er einer Ehefrau unbedenklich einen Bubikopf schneiden, ohne nach der Einwilligung ihres Mannes zu fragen, denn eine Ehefrau ist nach § 1399 BGB selbstständig verpflichtungsfähig.
Da streich ich mir mit der Hand durchs Haar. Tendenz alter Burschikopf. Selbst gewählt. Also kein Schmerzensgeld. Ich zahle höchstens den Preis fürs Altern. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.